Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Situation bei Ihnen vor Ort ist oder war vielmehr und was Sie jetzt tun, gibt es bei Ihnen, wie groß drückt das Problem der schwindenden Kundenfrequenz in Aschers Leben?
Also da muss ich vielleicht vorausschicken, wir haben uns vor 3-4 Jahren natürlich auch mit der wachsenden Rolle von Amazon intensiv beschäftigt und haben am Anfang den Wunsch verspürt, ein Amazon für Aschersleben ins Leben zu rufen. Tatsächlich das, was Amazon im Großen macht, für die Kunden in Aschersleben im Kleinen vorzuhalten. Also möglichst zeitnah zu liefern, möglichst umfassend zu liefern, natürlich auch preisattraktiv präsent zu sein, natürlich auch werbemäßig ordentlich auf sich zu stellen, und mussten dann aber bei den Gesprächen mit unseren Händlern auch feststellen, dass die Interessenlagen doch sehr unterschiedlich sind. Und, was wir auch feststellen mussten, ja, es gibt diesen Onlinehandel, aber in solchen Kleinstädten wie Aschersleben ist nach wie vor, ich sage mal, 80-90% des Umsatzes schon noch stationär. Und wenn man dann überlegt, wie viel Geld man und wie viel Zeit und auch am Ende Manpower reinstecken muss, um ein Amazon für Aschersleben ins Leben zu rufen, wiegt das nicht letztendlich die Chancen auf, die man eher in einem anderen Bereich finden kann. Und da haben wir einfach eine Weichenstellung für uns vollzogen.
Ja, Sie haben ja dann auch den Stadtplaner Professor Christ, Wolfgang Christ, eingeschaltet. Und von dem haben Sie ja ziemlich harsche Töne zu hören bekommen. Nämlich, lass den Quatsch, hat er, glaube ich, gesagt. Ne?
Genau. Der hat uns gehörig die Ohren gewaschen. Und das war insofern wirklich mal eine reinigende Erfahrung, weil alles, wir haben gerade 10 Minuten noch Gelegenheit gehabt, am Nachbarstand zu lauschen. Wir fokussieren uns total auf dieses Thema online und haben da Angst wie die Maus vor der Schlange, was denn nur als nächster Schritt denn kommen mag, statt uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Und die Stärken sind analog. Und wir sind vor allen Dingen dann gut, wenn wir uns das bewusst machen, diese Dinge, die das Internet mittelfristig nicht leisten kann, schmecken, fühlen, riechen, also das, was unsere inneren Dinge ausmacht, was unser Leben letztendlich ausmacht, das Miteinander persönlich zu kommunizieren, wenn uns das bewusst ist, dass wir das besser machen müssen, dann denke ich mal, wird es auch eine lange Zeit auch der Innenstadt weiterhin gut gehen. Auch wenn ich nicht davon ablehnen würde, dass wir schon sehr genau gucken muss, was der Onlinehandel so als weitere Herausforderung für uns bestehen. Aber erstmal geht es darum, das zu stärken, was wir am besten können.
Nun sind das ja immer kluge und auch sinnvolle Sätze. Nur wie kann man das, können Sie aus der Praxis was erzählen? Wie haben Sie das umgesetzt, sozusagen, diese Schritte? Was sind das für Schritte?
Ja, also wir sind am Anfang. Wir können noch nicht sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind jetzt erstmal nur abgebogen. Und was uns wichtig ist, dass wir das Miteinander der Händler stärken müssen. Also dass wir untereinander besser miteinander kommunizieren, uns nicht als Wettbewerber, sondern als, ich nenne es mal, genossenschaftlich eher verstehen. Ja, einer für alle, alle für einen. Gemeinsam mehr erreichen ist auch das Motto der Kaufmannsgilde. Und wir haben auch mal geschaut, was machen die anderen Großen denn so erfolgreich? Wir haben ja in Aschersleben ja nicht nur das Problem, dass das Internet das eine Mühlenrad ist, was an uns lag, sondern wir haben ja auch diese Oberzentren. Ja, nur bei Ventes haben wir ja hier vor der Haustür. Das sind ja die anderen Dinge, die auch Kaufkraft abwandern lassen. Und um dagegen, sage ich mal, sich zu behaupten, die Ärmel auszustrecken, muss man sich was einfallen lassen. Und eine Möglichkeit, die wir sehen, ist, wir haben einfach mal eine Bestandsaufnahme gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Aschersleben also 252 Geschäfte tatsächlich hat. In der Wahrnehmung ist das natürlich viel, viel weniger. Aber wenn man das mal zählt und analysiert, und das Ganze haben wir dann mit einem Flyer jetzt zusammengetragen und und jetzt komme ich zu Nova Eventis. Das haben wir uns nämlich bei denen abgeguckt und haben dann einfach mal alle Geschäfte, die es gibt, in Aschersleben kartiert und dann registriert, in so einem Register zusammengefasst, um einfach den Menschen ein Bewusstsein zu schaffen. Mensch, in Aschersleben kann man, während man sein Fahrrad natürlich auch oder sein Auto reparieren lässt, in der Innenstadt natürlich auch Schuhe und Klamotten kaufen. Und das, glaube ich, dieses Bewusstsein auch beim Kunden gegenüber zu signalisieren, soll auch dieser Flyer zumindest leisten.
Frau Michels, an Sie vielleicht mal die Frage, Leipzig hat natürlich eine ganz andere Situation als so eine Kleinstadt. Gleichwohl stellten sich diese Herausforderungen, oder sind Sie auch herausgefordert an dieser Stelle? Was machen Sie sich für Gedanken, wenn es darum geht, Kunden weiter bei der Stange zu halten, oder Käufer vor allen Dingen bei der Stange zu halten und dem entgegenzuwirken?
Ja, wir müssen probieren, ein attraktives Sortiment dem Kunden anzubieten. Wir versuchen das zum Beispiel dadurch, dass wir ein attraktives Veranstaltungsprogramm für unsere Kunden anbieten. Das heißt, wir haben in der Woche 2 oder 3 Abendveranstaltungen. Wir machen Veranstaltungen an Samstagen, spezielle Lesungen für Kinder. Wir versuchen unseren Kunden ein zusätzliches Erlebnis zum reinen Buchkauf zu vermitteln. Und ein weiterer wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass es deutlich wird in der Buchhandlung, dass wir ein Sortiment handausgewählt anbieten. Dass deutlich wird, bei uns arbeiten Menschen, die ihre Interessen und ihre Vorlieben versuchen, in einem Sortiment wiederzuspiegeln und dadurch dem Kunden, der Kundin zu vermitteln, schau, das möchte ich dir gerne anbieten, das ist etwas, was ich ausgewählt habe. Und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet vom Onlinehandel, wo es einfach ein Angebot gibt, wo der Kunde selbstständig auswählen muss. Und ich glaube, wir sollten den Mut haben zu sagen, okay, wir machen ein Angebot, hinter dem stehen wir und da kann der Kunde oder die Kundin zugreifen.
Der Hartmut Falter, Geschäftsführer, Gesellschafter einer sehr großen Buchhandlung, Meiersche, hat letztens die Buchhandlung oder die Großfläche zumindest so als analogen Rückzugsraum auch definiert. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist, so etwas in der Innenstadt zu machen? Oder wäre das ein Instrument aus Ihrer Sicht, den stationären Handel relevant zu halten in der Stadt?
Ja, ich finde jetzt den Ausdruck analoger Rückzugsort ein bisschen hochgegriffen. Natürlich ist eine Buchhandlung auch ein Ort, an dem man gerne sein möchte. Und das ist wichtig. Eine Buchhandlung unterscheidet sich ja von anderen Läden einfach dadurch, dass wir den Kunden auch die Gelegenheit bieten, in Ruhe dort zu sitzen, in einem Buch zu blättern und nicht einfach nur die Ware zu erwerben. Das ist halt der große Unterschied zwischen einem Klamottenladen. Natürlich können Sie dort auch eine Hose oder ein T-Shirt anprobieren, aber der Umgang mit Buch ist ja etwas anderes. Wenn man das als analogen Rückzugsraum bezeichnen möchte, ja, dann ist das sicher eine Gelegenheit, um auch etwas Ruhe zu empfinden in einer hektischen Stadt.
Herr Meier, vielleicht mal an Sie mal die Frage aus der Warte der Wissenschaft. Welche Zukunft bescheinigen Sie dem stationären Handel jetzt gerade unter den genannten Herausforderungen?
Ja, vielleicht nehme ich einfach mal zu Beginn die Punkte von meinen beiden Vorrednern auf. Also ich bin ja vollkommen bei Ihnen, dass der stationäre Handel sehr viele Vorteile hat. Sie haben angesprochen, naja, ich habe sozusagen die Beratung, ja, ich kann das Buch, es wird eine Vorauswahl getroffen in dem Laden, vielleicht werde ich auch beraten, ich bekomme eine Empfehlung, ich kann reinlesen in das Buch, was ich auch online kann, aber ich habe sozusagen gewisse Vorteile. Ne? Ich glaube auch daran, dass es sozusagen viele so weiche Faktoren gibt, die mich in den lokalen Buchhandel bringen. Ich kann es fühlen, schmecken und hören, also die multisensualen Fähigkeiten des stationären Handels, das glaube ich total. Ne? Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Was ich mich frage, reicht das? Also die Antworten, die Sie gegeben haben, wenn ich jetzt mal die Buchmesse hier vor 30 Jahren sehe, welche Vorteile hätten Sie dann für den stationären Buchhandel genannt? Vermutlich sehr ähnliche. Ich treffe eine Vorauswahl, Kuration. Ich kann das Buch anfassen, reinlesen. Es sind Vorteile, die genauso genannt worden wären. Und ich frage mich, naja, ist in der Zwischenzeit nicht irgendwas passiert, was vielleicht zusätzliche Antworten nötig macht, außer ein Weiter-so. Wir sind ein kulturelles Erbe. Also ich teile den Wunsch, das kulturelle Erbe-Buch zu erhalten, aber ich frage mich, ob rein ein Weiter-so genügt.
Dann geben Sie doch mal einen Tipp, einen Praxistipp. Wo muss man besser werden? Wo sind die Hausaufgaben zu erledigen? Ist das Multichannel oder was würden Sie empfehlen?
Ich glaube, es gibt ja diese Vorteile des Buchhandels, die sehe ich total. Es gibt die Beratung, es gibt auch zum Beispiel, was bisher noch nicht erwähnt wurde, die direkte Verfügbarkeit. Ich kann heute in 10 Minuten in den Buchhandel gehen und das Buch kaufen, was ich möchte. Das ist ein großer Vorteil. Es gibt aber auch zahlreiche Nachteile. Und bei denen, die muss man auch offen ansprechen. Und einer der Vorteile ist, auch in einem noch so guten Buchhandel werde ich nicht die Auswahl bieten, die Amazon vorhalten kann. Gleichzeitig werde ich auch nicht den Komfort anbieten, den eine Online-Bestellung bieten kann. Wenn ich also jetzt in den Buchhandel gegangen bin, in Aschersleben, bin da hingegangen, ich habe die Bücher erfüllt, habe aber zufällig nicht das Buch gefunden, was ich haben möchte. Jetzt, wenn ich am Markt in Aschersleben wohne, habe ich vielleicht 100 Meter, dann gehe ich da auch am nächsten Tag hin und hole mir es ab, wenn es dann da ist. Was passiert aber, wenn ich irgendwo im Harz wohne, wenn ich 50 Kilometer zu fahren habe? Gehe ich dann den Weg und fahre nochmal in die Innenstadt? Ich würde das bezweifeln. Ja, das ist diese Komfortfunktion. Ich muss schon einen zusätzlichen Aufwand betreiben, um den stationären Handel dort Bücher zu kaufen. Ja, und dafür muss ich mir was einverlassen. Ich glaube, Buchhändler, auch die Meiersche, viele Buchhändler haben dort schon Lösungen. Ja, und um die geht's. Und es geht zum Beispiel um Sortimentstransparenz, dass ich sehen kann, was gibt's dort vor Ort, kann ich das Buch direkt verfügbar haben, was ich suche. Es geht auch um Lieferung zum Beispiel nach Hause. Muss ich dann nochmal dorthin kommen, um das Buch zu bestellen? Das sind Wege, glaube ich, wie man diesen Nachteilen des stationären Handels begegnen kann.
Nun gibt es ja Überlegungen von Buchhändlern und auch von anderen Händlern, die sich zusammenschließen, um gemeinsame Handelsplattformen im Internet zu installieren, um die letzten Meter zum Kunden dann auch noch schnell zu bewältigen. Sind denn solche gemeinsamen Handelsplattformen, gerade der Chris hat gesagt, Ihnen gesagt, das sei ja nie, Amazon, da braucht ihr nicht gegen an, sind ja jetzt zwei polare Positionen hier. Wären denn solche Plattformen aus Ihrer Sicht dann tatsächlich das Mittel der Wahl, um dann noch mitzuhalten, also gemeinsam betriebene Handelsplattformen im Internet?
Also wir brauchen jetzt keine gemeinsam betriebene Handelsplattform, wenn ich jetzt für uns spreche. Also bei uns ist es möglich, dass Sie online bestellen, das Buch nach Hause geliefert bekommen. Sie können bei uns im Laden bestellen und wir liefern das Buch zu Ihnen nach Hause und wir leisten uns ja sogar noch den Luxus des eigenen Lieferdienstes. Das heißt, wir beliefern wirklich händisch mit Booten Menschen in der Stadt Leipzig und auch in der Umgebung. Also die Verfügbarkeit des Buches ist bei uns gegeben. Wir haben einen eigenen Shop, der mit dem stationären Laden verzahnt ist. Sie können auch im Online-Shop schauen, was ist in der Buchhandlung vorrätig, es sich dann zurücklegen lassen und entscheiden, ob sie es abholen oder ob sie es nach Hause geschickt haben wollen. Ich denke aber, für viele kleinere Buchläden, inhabergeführte Buchläden, ist es sicher eine Möglichkeit, sich dort zusammenzuschließen und über Möglichkeiten nachzudenken, wie man diese Lieferwege verbessern kann. Es gibt ja da auch schon Konzepte, dass es mit dem Fahrrad ausgeliefert wird, dass das Buch wirklich direkt am Nachmittag dann noch bei dem Kunden ist, wenn es denn in der Buchhandlung vorrätig ist. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich glaube aber, dass es insgesamt eine Tendenz gibt, weniger stationär einzukaufen. Und da können wir uns noch so viele tolle Konzepte ausdenken. Es gibt eine Käuferschicht, die werden wir nicht mehr zurückgewinnen, ist meine Meinung.
Ja, und die Käuferschicht, die übrig bleibt, wie wird die künftig versorgt? Wird die mit noch kuratierteren, wenn man das überhaupt so sagen kann, Inhalten sozusagen bei der Stange gehalten oder mit Zusatzangeboten, Sie haben es gerade genannt, Veranstaltungen, sprich so eine Art Kulturinstanz? Die Buchhandlung kann ja auch eine Kulturinstanz sein, die sind ja auch viele. Das noch weiter, dieses Profil noch weiter zu schärfen, wäre das eine Zukunftsperspektive?
Also ich denke, das kommt ein bisschen auf den Standort an. Was ist der Anspruch an einer von der Stadt an eine Buchhandlung oder auch von den Kundinnen, von den Kunden? Es ist auf jeden Fall eine Option, die Buchhandlung als Kulturort zu festigen. Es ist aber auch eine Option, einfach das Sortiment vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Auch da gibt es ja unterschiedliche Ideen. Es gibt Buchhandlungen, die arbeiten erfolgreich mit Weinhandlungen zusammen, etwas, was an dem Ort dann fehlt. Also ich denke, da muss man genau hinschauen und überlegen, was ist das, was meinen Kunden hier gefallen könnte. Und da muss man auch schon mal, glaube ich, ein bisschen ausprobieren.
Mhm. Arbeiten Sie eigentlich mit den anderen Sparten in Leipzig zusammen, mit den Einzelhandelssparten? Sprich, gibt es Absprachen untereinander mit den Händlern in Ihrer Nachbarschaft, dass man Aktionen startet? Oder ist das in Leipzig nicht so das große Thema, weil ohnehin Frequenz einigermaßen okay ist?
Also es gibt in Leipzig natürlich auch so eine City-Initiative, Marketing-Initiative. Aber ich glaube, die Stadt selber hat ja so viele feststehende Festlichkeiten. Das Jahr ist sehr durchgetaktet in Leipzig. Also hier gibt es viele Anlässe, zu denen man aktiv sein kann. Und wir machen eher unser eigenes Programm. Also wir nehmen die Informationen auf, aber wir sind da etwas autark.
Mhm. Nochmal ein Schwenk aus der großen Stadt Leipzig nach Aschersleben. Herr Lampadius, als Sie mit Ihrer Idee dann vorgestoßen sind, wir müssen zusammenarbeiten, die Buchhändler oder Händler interessieren ja auch immer praxisorientierte Dinge. Sie haben gerade schon eine Broschüre gezeigt oder anders angefragt. Wie schwer war das denn überhaupt erstmal, so einen Schulterschluss zu erzeugen vor Ort? War das Problembewusstsein schon von Anfang an da oder?
Also die Menschen, also unsere Händler, man sieht ja auch ein paar schöne Fotos, wir haben hier auch vorne welche aufgereiht. Also wir hätten die Zahl gerne auch mal 10 nehmen können, die Bereitschaft, fotografiert zu werden und für die eigene Stadt mit dem Testimonial zu stehen, die ist sehr ausgeprägt. Also da muss man sich gar nicht so einer falschen Scheu hingeben, sondern die Menschen oder die Händler, und wir sind vor allen Dingen ein inhabergeführter Standort, wird schon sehr bewusst wahrgenommen, diese Bedeutung. Und deswegen sind wir da auch ganz ehrlich offene Türen eingerannt. Es ist eher eine Frage der finanziellen und Ressourcen auch am Ende, weil es muss am Ende auch alles bezahlt werden. Da konnten wir dann auch auf ein Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt zurückgreifen, die es uns tatsächlich erst möglich gemacht haben, in diesem Umfang dann auch aktiv zu werden. Weil das Paket, was wir geschnürt haben, ist natürlich noch etwas umfangreicher als was ich jetzt eben skizziert habe. Es geht auch in die Richtung der Weiterbildung des Handels. Also wir haben eine Einzelhandelsakademie ins Leben gerufen. Wir holen uns bekannte Autoren her, beziehungsweise Menschen, die uns sagen können, wie man erfolgreicher verkaufen kann, auch im Online-Zeitalter. Wir haben ein Tastmodell entwickelt, also wir wollen auch, dass die Innenstadt künstlerisch wahrgenommen wird.
Tastmodell?
Ja, ich habe mal so ein kleines Beispiel mit, wenn wir die Zeit haben. Zeige ich es mal ganz kurz. Ja, Aschersleben, also das analog zieht sich wie ein roter Faden. Aschersleben an, also erfühlbar, ertastbar zu machen, als Ganzes, als Innenstadt wahrnehmbar zu machen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, und es wird ein ungefähr 1,5 Quadratmeter großes Tastmodell von Aschersleben geben, in Bronze gegossen, und wir haben uns die Aufgabe gestellt, das auch besonders preisgünstig herzustellen. Wir haben dazu einen Satellitenaufnahmen uns bedient, die dann wiederum in eine 3D sehr maßstabsgetreu mit allen Details, die Aschersleben zu bieten hat, dann umgerechnet. Und das wird im Mai eröffnet. Das kann man dann tatsächlich dann auch auf dem Holzmarkt in der Innenstadt dann auch erfüllen und erleben. Auch durchaus für Blinde, also auch für Leute, die in deren Form vielleicht auch behindert sind und können dann trotzdem Aschersleben wahrnehmbar mitnehmen. Und das ist jetzt nur das Kleingedruckte sozusagen, was ich Ihnen heute mal mitgebracht habe. Was aber vielleicht auch nochmal in die Frage geht, wie geht der Einzelhandel, also auch unser Buchladen am Ende mit dieser Fragestellung um? Wir haben das Problem, dass wir 2 Etagen haben. Und die erste Etage, brauche ich Ihnen nichts erzählen, ist besonders frequenzschwach. Und wir haben uns überlegt, wie können wir da die Frequenz erzeugen, und haben uns so zu einer Pop-up-Geschichte entschieden. Also da ploppt alle paar Monate halt eine neue Idee auf. Und zum Weihnachtsgeschäft haben wir zum zweiten Mal im vergangenen Jahr Weihnachtssortiment aufgenommen und waren damit also sehr, sehr glücklich und können mit diesen Umsätzen auch den Buchladen am Ende stabilisieren in Aschersleben. Wir haben plötzlich auch neue, ich sag mal, Umsätze auch für die Stadt Aschersleben am Standort in Aschersleben generiert. Und was vielleicht noch zu guter Letzt noch erwähnen möchte, ist, es gibt auch neue Produkte, die es halt wirklich nur dann auch bei uns zu kaufen gibt. Und darum geht es eigentlich auch ein Stück, unverwechselbar zu sein. Und das Ganze natürlich noch mit einem lokalen Kolorit zu versehen, damit dann auch, und das ist auch der andere Trend, den wir feststellen, dass die Menschen sich viel stärker regional verbunden fühlen als noch vor 4 oder 5 Jahren. Das ist natürlich auch eine Bewegung, die man durchaus auch als Händler aufgreifen kann.
Nun geht es natürlich nicht ohne Multichannel, denke ich mal heute. Also analog alleine wird bei Weitem wahrscheinlich nicht ausreichen, um sagen wir den Händler und die Kundenwünsche überhaupt auf lange Sicht zu befriedigen. Da würde ich nochmal den Herrn Professor Meyer fragen, haben Sie Beispiele für eine sehr gute, aus Ihrer Sicht optimale Vernetzung von stationär und Online-Geschäft? Können Sie da Beispiele nennen?
Also aus einer Branche. Jetzt kommt die Frage, worauf das jetzt sozusagen abzielt. Also wir haben ja 2 Typen von Händlern, und man könnte fast sagen, man hat 2 Größen von Händlern. Nämlich einerseits die großen Spieler. Das ist zum Beispiel eine Mayersche Buchhandlung. Die stellen sich sozusagen einfach die Lösung selber hin. Es ist ein integriertes Mehrkanalsystem, habe ich einen Online-Shop, einen Mobile-Shop, ich habe irgendwie einen physischen Laden und die sind alle schön miteinander integriert, ich habe eine Sortimentstransparenz, ich kann liefern, alles wunderbar. So, da gibt es natürlich in sehr vielen Branchen mittlerweile Beispiele, das ist, würde ich sagen, auch fast Standard. Wenn wir jetzt mal in die Textilbranche gehen, wo das als erstes losging, da hatte ich natürlich zuerst quasi komplett integrierte Händler, die von Anfang an sowohl online als auch offline parallel betrieben haben, wo ich so immer schon in der Filiale quasi liefern lassen konnte und so weiter. Shoe Passion ist hier zum Beispiel ein Unternehmen, was direkt so gegründet wurde. Wir sehen aber auch, dass in der Textilbranche jetzt auch große Spieler dort einfach nachziehen. Wenn wir hier in Leipzig schauen, Bräuninger, die haben mittlerweile Tablets in ihren Filialen, da kann ich bestellen, kann das Sortiment sehen, was im Online-Shop ist. Dort ist das ist eigentlich sozusagen Standard. Ja? Dort würde ich sagen, für die großen Unternehmen sind das nicht mehr Vorreiter, sondern es ist einfach die neue Norm. Die Frage ist, was machen wir mit den kleinen Unternehmen?
Ja,
was machen wir mit den kleinen Einzelhändlern? Ja. Und dort wird es schwieriger.
Ja. Entscheidend ist ja sicherlich auch die Warenpräsentation. Die hat sich auch in anderen Branchen grundsätzlich, also tiefgreifend verändert, wenn man an Bekleidungsbranche etwa denkt. Sahen die Läden vor 10, 20 Jahren noch völlig anders aus. Finden Sie, dass der Buchhandel die Ware Buch noch adäquat präsentiert auf der Fläche? Oder gibt es ein Überangebot oder gibt es Präsentationsformen, die Sie aus anderen Branchen kennen, die Sie da zu wenig sehen im Buchhandel, sprich weniger ist mehr vielleicht? Oder?
Ich glaube, was der Buchhandel hat versucht, das ist auch meine private Wahrnehmung, ne, das ist jetzt keine akademische Meinung, ist, man darf Deutsch sagen, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ne? Man versucht von allen inhaltlichen Sortimenten auch was vorzuhalten. De facto kann man das aber nicht. Ne? Ich bin physisch begrenzt, ich kann noch eine schöne 3-, 4-, 5-, 6-stöckige Buchhandlung haben. Ich werde quasi, was das Sortiment angeht, mit dem Onlinehandel nicht konkurrieren können. Das heißt, von der Sortimentspräsentation fände ich als Konsument eine quasi stärkere Fokussierung auf bestimmte Stärken, die einen oder Formate, die eine Handlung bedient, wichtiger, als dass man versucht, die komplette Breite abzudecken, weil die werde ich im Wettbewerb im Onlinehandel eh nicht bieten. Das setzt aber voraus, dass ich auch in den Bereichen, die ich nicht habe, wenn ich jetzt ein spitzeres Sortiment entwickle als Buchhandel, dass ich auch diese Bereiche, die ich nicht abdecke, für den Kunden zugänglich mache. Wenn jetzt jemand in den Laden kommt und Buch X kaufen möchte, was ich nicht habe, weil ich mein Sortiment zugespitzt habe, dann muss ich einen Weg finden, wie der oder die Kundin das Buch nach Hause bekommt oder komfortabel zugänglich hat. Ja, weil sobald ich die Person wegschicken muss mit, kommen Sie doch morgen oder übermorgen wieder, dann ist das Buch bei Ihnen. Selbst wenn das morgen ist, ist es bei einem gewissen Anreiseweg, den ich einfach mal unterstellen muss, gegebenenfalls zu unkomfortabel und zu viel.
Ja,
das setzt also diese Liefermöglichkeiten voraus, die dann größere Buchhändler schon haben.
Ja, aber ich glaube, der Buchhandel an sich ist schon, was die Belieferung, sehr schnell unterwegs, glaube ich schon. Aber okay,
was da geht es nicht um die Zeit, sondern um den Komfort.
Ja? Okay.
Das ist morgen da, ist es mir egal, wenn ich dann nochmal 40 Kilometer fahren muss, um das Buch dann morgen abzuholen.
Ja, Frau Michels, was sagen Sie denn zu dem Thema Präsentation von Büchern auf der Fläche? Wie handhaben Sie das? Ist das eine Chance, sagen wir mal, oder passen Sie da das Layout des Ladens oder so? Ist das alles noch zeitgemäß aus Ihrer Sicht?
Also es gibt sicher Branchen, in denen die Präsentationen, die Warenpräsentationen schöner und attraktiver ist als im Buchhandel. Wir sind da ein bisschen altmodisch unterwegs, weil wir ja auch immer denken, wir müssen relativ viel zeigen, da stimme ich Ihnen zu. Es gibt aber auch große Möglichkeiten, mit Präsentationen zu spielen, aber da muss man ein bisschen mehr Mut entwickeln, denke ich, als Händler. Und ich sehe das auch, man muss das Sortiment kuratieren und wirklich sagen, okay, auf dieses Segment und jenes Segment kann ich verzichten, und das muss dann auch in der Gestaltung, in der Präsentation berücksichtigt werden. Jetzt ist es so, wir haben viele, viele Mitspieler, viele Verlage, die uns natürlich auch mit tollen Vorschlägen, Präsentationsvorschlägen kommen. Da gibt es dann da eine kleine Deko und dort gibt es eine kleine Deko. Dann neigt das Buchhändlerherz dazu, diese Deko auch mitzunehmen und die irgendwie in die Präsentation einzubauen. Das ist sicher nicht immer super professionell.
Sprich, dann ist nicht Ihre eigene Handschrift, sondern die oktroyierte Handschrift eines Verlags, die Ihnen da sozusagen in die nicht in die Parade fährt, aber schon aber Vorgaben macht. Ne? Wenn Sie, wenn Sie so an Sortimentserweiterung denken, also es gab ja mal die Idee, dass man im Buchhandel viel mehr Non-Books platziert, dass man Spiegelwaren aufnimmt, machen ja, findet ja statt. Wie beurteilen Sie das? Ist das eine Verwässerung oder ist das ein Hilfsmittel, was durchaus angemessen ist, sagen wir mal, um sich relevant zu halten? Man könnte ja sagen, naja, ist das nachher am Ende noch so ein Gemischtwarenladen oder bringt es mich weiter nach vorne?
Also auch da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen. Als dieses Loblied auf die Erweiterung des Sortiments gesungen wurde, hieß es ja plötzlich, ja, 20% Anteil an Non-Books, das ist jetzt die Lösung. Und dann wurde alles Mögliche an Sortimentserweiterung auch hinzugenommen. Auch das ist, war letztendlich ja keine Lösung. Ich glaube, auch da liegt es darin, man muss seinen Kunden, man muss seine Kundin kennen. Und dann kann man entsprechend anbieten. Also für uns zum Beispiel ist das Thema Papeterie, Postkarte, Papier ein ganz starkes. Die Leute sind tatsächlich bereit, für Geschenkpapier und für schönes Papier Geld auszugeben. Das finde ich ist eine passende Erweiterung zum Buchsortiment. Das ist affin. Die Meiersche macht gute Erfahrungen mit Spielwaren. Das sehe ich jetzt, ist für uns kein Thema, also
ist wahrscheinlich auch standortabhängig oder von Umfeld abhängig.
Ja, es ist standortabhängig, aber es ist, wie gesagt, man muss, ehe man eine Sortimentserweiterung angeht oder ein Zusatzangebot angeht, muss man sich zuerst mit dem Kunden, mit der Kundin beschäftigen. Das finde ich ist so die das Wichtigste. Also überlegen, wer ist da, wer kommt da in meinen Laden rein, was erwarten die von uns, wie ist der Durchschnitt?
Wie ist das im Buchhaus am Markt, in Aschersleben? Ist da Sortimentserweiterung auch ein Thema für Sie oder ist das, spielt das keine Rolle?
Das ist ein großes Thema und das hat uns auch gut getan. Und warum hat es uns gut getan? Weil sich natürlich die Kunden auch ändern. Die lassen sich sehr wohl inspirieren, auch mal noch, ich sag mal, einen Bleistiftanspitzer oder ein Lesezeichen. Bis dahin, dass wir auch Aschersleben Schwibbögen verkauft bekommen. Also an die 400 Stück an die Zahl in den letzten 2 Jahren. Das hat uns auch geholfen, den Umsatz zu steigern. Und das Einzige, was uns wirklich hilft im Einzelhandel, den Kopf über dem Wasser zu halten, ist Umsatzsteigerung. Und weil alles andere an Kosten steigt ja auch. Und wenn wir da tatsächlich uns freischwimmen wollen von dieser Angstsituation, müssen wir überlegen, wie wir Umsätze steigern können. Und das geht tatsächlich nicht nur allein durch das klassische Buch, sondern man muss dann sich schon überlegen, wo kann da Ergänzungen sein. Was ich der Kollegin auch nur bestätigen kann, ist, auch wir haben die guten Erfahrungen mit Lesungen gesammelt. Also da haben wir auch Zusatzeinnahmen, die es vor 4, 5 Jahren so in der Form auch nicht gegeben hat und die uns halt ebenfalls auch gerne mitgenommen werden und die auch nochmal eine tolle Bindung der Leser an die Buchhandlung dann auch bieten.
Ich habe irgendwie den Eindruck, das steht und fällt so in so einer Kleinstadt, sage ich jetzt mal kleiner Stadt, immer auch vom Engagement einzelner Personen, ob so eine Kooperation überhaupt funktioniert. Also es muss sowieso immer jemand sein, der den Hut auf hat. Wie läuft das bei Ihnen in der Kaufmannsgilde? Kam auch die Politik beispielsweise ins Spiel, die Lokalpolitik, oder mussten Sie das selber initiieren? Oder?
Schwieriges Thema. Wir werden zumindest von der Politik nicht behindert. Man könnte schon sagen, die Unterstützung kann manchmal etwas intensiver sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht eine Frage der Politik. Wir sind Unternehmer, um was zu machen. Und da müssen wir nicht warten, dass uns irgendwer unter den Armen greift, sondern tatsächlich selber die Chancen sehen und dann auch letztendlich ausfüllen. Und das ist am Ende auch alles nicht so kompliziert. Man muss es halt machen, die eigene Komfortzone dann auch mal verlassen und dann sagen, jetzt stürze ich mich mal in das Abenteuer. Und da gibt es auch blaue Flecken. Aber das sind dann Erfahrungen, die dann einem beim nächsten Start dann wieder über die Hürde helfen.
Erkennen denn die Kunden den Stellenwert dieser lokalen Einkaufsstrukturen? Oder kommen die zu Ihnen und sagen, ja, oder anders gesagt, spüren Sie es direkt an der Kasse schon? Oder?
Also das... Die Kunden, also wir haben nicht diese gravierenden Einbrüche. Ich sage mal, generell glaube ich, der Buchhandel ist da, hat sich da super aufgestellt. Deswegen möchte ich auch einfach das Bild nochmal korrigieren, dass wir schlechter sein als Amazon. Also auch wir in der Kleinstadt sind, wir liefern alles, wohin der Kunde es will. Ja, also wenn er aus Australien anruft, dann bekommt er sein deutsches Buch natürlich nicht taggleich, aber sehr schnell geliefert. Wir können wirklich alles, was Amazon kann und manches sogar ein Stückchen besser. Was uns Amazon einfach voraus hat, ist diese Sortimentstiefe. Und das ist halt, das ist nicht zu ändern. Und deswegen müssen wir sagen, dann lasst uns lieber auf den anderen Gebieten stärker sein, was Amazon langfristig nicht zu bieten hat.
Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dass Sie sich komplett von der Multichannel-Schiene aber nicht verabschiedet haben.
Nee, wir pflegen das. Also nur, weil ich das jetzt
erklären.
Ja, nur, nein, weil ich würde mich jetzt nur wiederholen, was die Kollegin eben gesagt hat. Auch das, wir sind auch bei einer Buchgenossenschaft, bei E-Buch, ist ja kein Geheimnis, eine große Genossenschaft, die hat uns auch sehr geholfen, da auch auf diesem Weg erfolgreich zu sein. Aber auch da muss ich sagen, das ist schön, dass wir das anbieten können, aber unser Stammpublikum diskutiert die persönliche Beratung und möchte auch nichts anderes, sondern das, die wir online bedienen, das ist wirklich zurzeit, und da sehe ich auch kaum Wachstum, eine relativ überschaubare Zahl an Kunden. Und insofern sehe ich, dass unser Aufgabengebiet eher woanders, in der Qualifikation der Beratung, im Angebotsentwicklung. Natürlich, wenn wir uns überlegen, wie die Musikbranche sich entwickelt hat, früher waren Schallplatten das A und O. Ich bin fast auch der Meinung, wenn sich das, wenn die elektronischen Medien auch im Buchwesen noch weiter zunehmen, dann wird es auch für uns immer wichtiger, Lesungen weiterzuentwickeln. Ja, also die Bands leben heute vor allen Dingen durch ihre Live-Auftritte, und vielleicht ist das auch ein Modell für den Buchladen.
Jetzt ist natürlich ein ganz großes Bedrohungsszenario über der ganzen Buchbranche, letztens bekannt gemacht, durch die GfK-Studie des Börsenvereins zum Thema Käuferschwund im Buchhandel. Das bedeutet ja eigentlich im Prinzip, man muss jetzt die künftigen Generationen, junge Generationen, ganz besonders in den Blick nehmen, um zu prüfen, wie hält man die bei der Stange, wie kann man die weiterhin für den stationären Handel begeistern, aber auch natürlich für das Buch begeistern, was ja auch eine viel größere Bedrohung noch ist, sprich Medien, andere Medienkonkurrenz, also Medienkonkurrenz und so weiter. Wie ist das bei Ihnen, bei Lehmanns, mit der Käuferstruktur? Finden junge Menschen noch den Weg in eine Buchhandlung?
Wir sind da in einer etwas komfortablen Lage, dass wir direkt neben der Universität unsere Buchhandlung haben, und wir haben außer einem allgemeinen Sortiment ein großes Fachbuchsortiment, sodass viele Studierende zu Beginn des Semesters vielleicht aus ihrer Sicht gezwungenermaßen den Weg zu uns finden, weil sie einfach zum Beispiel in Bereichen wie Medizin oder Jura studieren, wo heute noch tatsächlich das gedruckte Buch als Semesterlektüre gefordert ist. Das ist in vielen anderen Bereichen ja nicht mehr. Also wir haben eine sehr gemischte Käuferschicht, tatsächlich ein großes, junges Publikum und viele Familien, die bei uns einkaufen, und natürlich auch ein großer Teil von Älteren. Also ich würde sagen, das geht durch die geht komplett durch die ganze Bevölkerung, wobei ich tatsächlich sagen muss, es ist sicher bei uns eine Ausnahmesituation durch diesen großen Anteil an Studierenden, die, wenn sie einmal bei uns sind, das auch tatsächlich gutieren. Also wir bekommen da auch Feedback, Rückmeldungen. Das ist sicher nicht die Standardsituation für viele andere Kolleginnen.
Mhm. Nur mal wieder ein Schwenk auf Aschers Leben, das ist ja auch das große Problem, denke ich, ne? Oder ein Problem, eine Herausforderung. Wie fangen Sie das auf, oder mit welcher Strategie gehen Sie daran?
Also wir sind ja die Stadt, die vom demografischen Wandel mit der Hammerkeule fast erschlagen wurde. Es gab mal eine Hochrechnung, dass in 80 Jahren Aschersleben ausgestorben sei. Die Hochrechnung ist 3 Jahre alt. Die hat sich zum Glück etwas relativiert, weil der Ausgleich zwischen Wegzug und wieder Zuzug ausgeglichen ist und die Geburtenrate halt etwas am Ansteigen begriffen ist. Aber im Kern ist es so, es gab im Fokus vor 4 Wochen gab es mal einen Bericht über ein Landkreisrating. Wir haben ja wir haben 241 Landkreise in Deutschland. Das ist ja erstmal keine so überraschende Zahl. Aber was mich dann überrascht hat, ich habe mal geguckt, wo der Salzlandkreis ist, und der ist auf dem Platz 241. Also wir haben sage und schreibe es wirklich auf den letzten Platz geschafft, und trotzdem verdienen wir Geld und manchmal auch gar nicht so schlecht. Und deswegen ist es immer auch eine Frage, was macht man mit der Situation? Und wir sagen, demografischer Wandel ist für uns auch eine Chance. Wir haben es vor allen Dingen mit älteren Menschen zu tun. Und wir möchten gerne für Ältere natürlich auch die Aufenthaltsqualität in Aschersleben verbessern. Das klingt jetzt ganz banal. Wir haben einfach 20 Bänke aufgestellt. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Fahrradständern aufgestellt. Und wir haben dann wiederum festgestellt, dass morgens die Rentner auf den Bänken sitzen und abends die Jugend. Also das muss auch manchmal kein Widerspruch sein. Man muss es einfach dann mal probieren und machen. Und ja, und deswegen sage ich mal, Jugend, ja, die sind, das sehe ich an meinen Kindern, ich habe 3 Jungs. Wenn ich mit meiner Zeitung morgens raschle, dann bin ich wahrscheinlich eher der Opa als der Papa, aber die haben mit Zeitungswesen so gut wie nichts mehr am Hut. Die gucken sich natürlich alles online an und sind ja auf andere Weise, holen sie ihre Informationen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das denn ständig so bleiben muss. Ja, wenn wir gute Angebote machen, online wie auch offline, denke ich mal, werden wir auch die wieder zurückgewinnen. Das ist natürlich ein Stück weit Zweckoptimismus, keine Frage. Aber das liegt auch ein Stück weit an unseren Produkten. Ja, so wie wir auch am Ende die jungen Leute dann auch erreichen.
Demografischer Wandel, Stichwort nochmal an Herrn Professor Meyer. Welche Auswirkungen hat das auf, wird das auf den Handel haben?
Wenn man Statistiken anschaut, dann ist es so, dass je jünger die Zielgruppe, desto stärker nutzen die Mehrkanal-Kaufstrategien. Sprich, die sind prinzipiell natürlich online-affiner, aber was auch immer verbreiteter wird, ist die Nutzung mehrerer Verkaufskanäle im Kauf. So. Wenn ich jetzt erwarte, dass die demografische Pyramide einfach durchläuft, dann weiß ich, was meine Konsumentinnen und Konsumenten in vielleicht 10, 20 Jahren, wie die einkaufen werden. Vermutlich unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Kontakt- und Informationspunkte. Ja, das heißt, wenn ich etwas lokal ausprobieren kann, dann probiere ich das aus, heißt aber noch nicht, dass ich es da kaufe. So, ne, das ist klar, dass man so das klassische Show- und Webrooming bezeichnet, dass man also bestimmte Produkte vielleicht online recherchiert und dann physisch kauft, vielleicht Sportartikel, andere Produkte wieder im Laden ausprobiert und dann online bestellt. So, das sieht man, dass das unter jüngeren Zielgruppen deutlich stärker verbreitet ist. Man sieht aber auch in anderen Branchen, das ist eigentlich auch noch interessant, dass je stärker sich der quasi Onlinehandel entwickelt, desto stärker sich auch die Mehrkanalnutzung durchsetzt. Gerade in der Textilbranche ist es so, dass man früher traditionell immer so eine Dichotomie aufgebaut hat. Auf der einen Seite war der Onlinehandel und dann hat man den stationären und die waren gegeneinander und dann hat man entweder das eine oder das andere gemacht. Und dass es dort aber so ist, dass die Mehrzahl der Kaufprozesse mehrere Kanäle nutzen. Und das wird langfristig auch im Buchhandel passieren, dass diese quasi Nutzung verschiedener Informationsquellen kommt. Und für mich ist es dann als Händler nicht die Frage, oder sollte es nicht die Frage sein, wo kauft Person X und wie läuft die Migrationspfad zwischen meinen Verkaufskanälen? Die einzige Frage, die relevant ist, ist, kauft Person X in meinem Verkaufskanal-Ökosystem, also unter den Verkaufsmöglichkeiten, wo ich einen Profit mit erzielen kann, ob die jetzt auf einer Plattform im Internet sind oder ob die in meinem Laden sind oder in meinem eigenen Online-Shop, ist egal. Solange ich es schaffe, den Wechsel, dass mit dem Wechsel des Verkaufskanals auch ein Wechsel des Anbieters einhergeht, solange ich das vermeiden kann, ist eigentlich alles gut. Ja, das heißt, diese Lock-in, sagt man neudeutsch, das ist das Wichtige. Die Mehrkanalnutzung werde ich nicht verhindern können, auch nicht im Buchhandel.
Ja. Aber das gibt es auch tatsächlich schon im Buchhandel. Wenn man sich Thalia, große Player anguckt, da funktioniert das ja auch. Denke ich mal. An dieser Stelle hätte ich eigentlich gerne jetzt mal so eine Fragerunde, Frage- und Antwort-Runde eröffnet. Ich weiß gar nicht, sind hier eigentlich Buchhändler noch in dem überschaubaren Publikumskreis anwesend oder wahrscheinlich eher nicht? Ne? Also, sonst hätte man ja vielleicht noch die eine oder andere Praxisfrage stellen können hier, vor allen Dingen an Herrn Lampadius oder aber auch natürlich an die anderen Diskutanten. Ja, was bleibt jetzt von dieser Veranstaltung hängen? Also auf der einen Seite gibt es ermutigende Beispiele aus Randzonen, die ja auch von diesem Wandel des Handels stark betroffen sind. Nicht nur demografischer Wandel, sondern natürlich auch Abwanderung der Käuferströme ins Internet. Wir haben eine wissenschaftliche Einschätzung, die sagt, Multichannel ist auf jeden Fall ein Gebot der Stunde. Das gibt es natürlich schon im Buchhandel sehr stark. Aber da gibt es vielleicht auch dann noch im Mittelbau ordentlich nachzuholen oder vielleicht auch ungenutztes Potenzial. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wo sehen Sie denn, sagen wir mal, nochmal an alle gleich, Aschersleben so in 5, 6, 10 Jahren? Immer mehr Jugendliche verbringen ihre Zeit mit Netflix, keine Ahnung. Welche Zukunft hat das Buchhaus am Markt in Aschersleben? Also bei allen Bemühungen, die Sie da haben, wo sehen Sie da die Buchhandlung in Zukunft?
Ja, wer jetzt mir ein bisschen zugehört hat, hat gemerkt, dass ich eher zum Optimismus neige. Insofern glaube ich auch viele, also dass sich der Standort in Aschersleben wird sich, also das Buchhaus wird es auch in Zukunft, wenn Sie sagen 5 Jahre, auch noch geben. Das glaube ich, das wird, gibt der Standort auch Aschersleben her. Es wird, was mir jetzt bewusst geworden ist in den ganzen Diskussionen, dass wir einfach unser Rollenverständnis gegenüber dem Kunden ändern müssen. Dass wir den Kunden nicht mehr als Kunden bezeichnen dürfen, sondern künftig als Gast. Dass wir sehr viel von der Gastronomie lernen müssen. Diese Kundenorientierung oder wenn man es jetzt im Online-Bereich Userorientierung vielleicht betrachtet, wir müssen sehr genau gucken, was der Kunde für Ansprüche hat und dann relativ schnell, und das ist halt der Vorteil eines inhabergeführten Geschäftes, wir sind sehr schlank, wenn wir was entscheiden, dann wird das auch umgesetzt, dann muss man keine Großgremien fragen, dann wenn man da wach bleibt, dann hat man da auch ganz gute Chancen, dann auch die nahe Zukunft da noch zu überleben. Und der, zu guter Letzt weiß ich, wir, vor 5, 6 Jahren wurde darüber diskutiert, Grundschulen in Aschersleben zu schließen, Kindergartenplätze zu reduzieren. Davon ist heute überhaupt nicht mehr die Rede. Alle Grundschulen sind bis auf den letzten Schulplatz ausgebucht. Kindergartenplätze, auch wenn das man nicht so gerne hört, es gibt teilweise Wartelisten. Also da kommt auch eine Menge junge Menschen nach und deren Herzen müssen wir gewinnen. Und darum geht es eigentlich.
An sich nochmal die Frage, Frau Michels, was bedeutet das für Lehmanns? Also heißt das, die klassischen Stärken, sagen wir mal, die Buchhandel sowieso hat, noch weiter pflegen, noch weiter intensivieren, näher an den Kunden ran, das war gerade das Stichwort. Ist das so ein Gebot der Stunde, dass man sozusagen diese klassische Profilierung noch weiter ausbaut, um dann in die Zukunft zu kommen?
Also ich bin jetzt positiv gestimmt. Wir haben jetzt unsere Buchhandlung in Leipzig. Leipzig ist eine Stadt, die wächst, die Potenzial hat und da sehe ich uns eigentlich an einem sicheren, an einem guten Ort. Und klar, wir müssen uns weiter profilieren, wir müssen uns weiter verändern. Wir müssen versuchen, mit dem Kunden oder mit dem Gast Schritt zu halten und unser Angebot immer wieder neu zu hinterfragen und auch anzupassen. Das ist ein ständiger Wandel. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren in Leipzig und mache diese Buchhandlung und in den 6 Jahren haben wir jedes Jahr jetzt irgendetwas verändert und irgendetwas angepasst. Ein Stillstand funktioniert nicht. Also Sie müssen da immer am Ball bleiben.
Und zuletzt noch Ihre Handlungsempfehlungen vielleicht, Herr Professor Mayer, was sind die dringlichsten Handlungsempfehlungen, wenn Sie die kurz auf den Punkt bringen könnten, die Sie jetzt noch geben könnten?
Meine Handlungsempfehlung ist, um was ein bisschen vielleicht mal Radikaleres zu sagen, ist den Buchhandel nicht als Handel zu verstehen, sondern der stationäre Handel ist ein Kundengewinnungspunkt. Es gibt mir die Möglichkeit, in mein Verkaufskanal-Ökosystem oder Mehrkanalsystem, was ich dann hoffentlich habe, Kunden zu bringen. Und die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind genau die richtigen. Kompetenz im Sortiment, gute Beratung, Events, Veranstaltungen, derartiges. Was funktioniert und Menschen dazu bringt, in den Buchhandel zu gehen, ist gut. Und dann geht es darum, wie gut kann ich die in diesem System halten? Und da gibt es bestimmte Hausaufgaben, die sind vermutlich, die werden in 5, 6 Jahren die Standards sein, dass ich Lieferungen organisieren kann, dass ich quasi auch das Sortiment einsetze, das werden Standards sein. Ich glaube, dann geht es darum zu überlegen, wie kann ich Käuferinnen und Käufer in diesem System halten? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Es wird nicht darum gehen, nur die Austauschbeziehung abzuwickeln, nicht mehr nur die Käufer zu haben, sondern es wird darum gehen, wie kann ich langfristig Loyalität aufbauen. Wenn wir in den elektronischen Bereich schauen, dort geht es hauptsächlich um ein Loyalitätsmanagement. Der Aufbau der Kundenbeziehungen, der ursprüngliche Kauf, ist teuer. Ja, Kundenakquisekosten nennen wir das. Dann geht es darum, die langfristig zu monetarisieren. Im Marketing spricht man von Lebenszeit umsetzen. Ja. Und das sehe ich auch viel stärker im Buchhandel. Es geht ursprünglich Kunden rein und dann so gut wie möglich, man könnte sagen, Monetarisierung der Kundenbeziehung. Und da glaube ich, kann der Buchhandel noch sehr viel lernen. Und da geht es vor allem um den Bereich Daten. Wie kann ich die Kunden besser verstehen, besser Empfehlungen machen und mehr als quasi individuelles Verständnis. In der Buchhandlung am Markt kennen Sie vermutlich Ihre Kunden und können dementsprechend gut beraten. Ist aber dann auch verkäuferabhängig. Das muss systematisch passieren, dass ich weiß, was wurde gekauft, welche Empfehlung kann ich abgeben, wie kann ich einen lange nicht mehr dagewesenen Kunden vielleicht ansprechen, über eine E-Mail, über was auch immer. Und das sind Bereiche, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wo der Onlinehandel meilenweit voraus ist. im Kundenverständnis, in den Empfehlungen, in der Nutzung der Kundenbeziehung. Und da, glaube ich, kann der stationäre Handel bei allen Sachen, die schon sehr, sehr gut laufen, noch viel dazu lernen und seine Position noch weiter stärken. Insgesamt bin ich aber positiv. Also ich glaube, Händler, die sich bewegen wollen, die haben ja zwei gute Beispiele, die wird es auch in 15 und vielleicht hoffentlich auch in 50 Jahren geben.
Okay, dann drücken wir mal alle die Daumen, dass das so wird. Ich bin gespannt. Wir werden das ja auch weiter verfolgen, was in Aschersleben passiert, am Rande des Harzes. Aber natürlich auch die globalen Entwicklungen oder die größeren Entwicklungen im Auge behalten. Ja, dann möchte ich mich abschließend noch bedanken. Leider ein bisschen spät und wenig Publikum, aber das ist halt nun mal so. Und ich möchte mich da, wie gesagt, für das interessante Gespräch bedanken und für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja.
Gibt's hier nicht.
Vielen Dank für die interessante Diskussion.
Ja.
Ich würde Ihnen gerne das Missing Link.
The Missing Link.
The Missing Link.
Sehr gerne, danke.
Vielleicht können wir da mal.
Ja. Haben Sie eine Karte oder?
Gerne.
Da stehen auch die. Ich kann nochmal einen.
So geschätzt haben oder wussten, dass irgendwie so 80-90% ihre Handel stationär abgewickelt wird. Wie haben Sie das denn rausgestellt? Haben Sie tatsächlich eine extra Befragung gemacht?
Nein, das habe ich rausgefunden, das haben wir vor 10 Jahren umgesetzt. Da hat sich die Förderung entwickelt.
Schau ich mir gerne an. Leider war das nicht
so. Das haben wir schon noch mit den Läufigen Umsätzen zu tun, aber die sind nicht größer als 10%. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht kauft einer jetzt weniger oder mehr ein. Das sind natürlich diese gewissen Unschärfen, aber natürlich kann man das sonst schwer fassen. Also Amazon wird uns jetzt nicht die Postleitzahlbereich verraten, was sie am Umsatz
ist. Ja, deshalb habe ich, das interessiert mich nur, aber dann ist es auch auf Basis sozusagen ihrer Umsätze in ihrer Buchhandlung, nicht generell für die Stadt oder so.
Also Sie werden merken, die Frage ist immer dann immer, welchen Preis man dafür aufwenden muss, um diese Abwandlung wieder zurückzuholen.
Was liest du in dem Bereich? Die haben ja
sicherlich bestimmte Personenpreise,
die sich quasi mit dem Handel in diesem Bereich.
Aber sehen Sie das mit dem demografischen Wandel wurde ja schon angesprochen, aber ich meine, wenn Sie immer ältere Kundengruppen haben und jüngere nachkommen, dann sind die zwar da und sind jetzt vielleicht in der Schule oder so, aber wenn die dann, wie der Professor angesprochen hat, dann ein anderes Einkaufsverhalten haben, dann muss man sich kreativ was Schönes überlegen.
Haben wir heute?
Ja.
Sind ein bisschen heute und überleben.
Ja,
ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn es dann so weit ist, auch Lösungen in die Hand bekommen. Ich finde auch, das ist gar nicht so, das hängt immer online und das ist so, man verschränkt die Arme, um Gottes Willen, da will man uns zu tun. Aber nein, man kann ja von denen auch sehr viel lernen.
Ja, klar.
Und es gibt auch viele Mechanismen, die halt an den Tag legen, dass
wir uns
Tschüss
sagen.
Ja, noch
ein Tschüss.
Vielen Dank
schön nochmal
bei Ihnen.
Ja,
dann
noch
mal hier
verkaufen.
Ja, klar. Muss man ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Es gibt Buchhändler, die sagen, sind des Teufels. Aber ich finde, da muss man nicht.
Sie schaffen das in einem eigenen. Also, Sie haben dann einen Untershop.
Ja, es gibt bestimmte.
Ja, genau. Und also in den Amazon-Shop über den.
Ja, das sind so Titel, die halt bei uns tatsächlich Ladenhüter sind. Mhm. Aber weil irgendwann Aschersleben, jeder, der sich für die Stephanikirche interessiert hat, auch das Buch hat.
Ja.
Aber es gibt. Durch viele Aschersleber sind in alle Himmelsrichtungen verstreut.
Ja.
Das gibt es auch mal in Amazon.
Okay, super. Also hätte ich gedacht, dass die eigene Internetseite oder irgendwie sowas gehen müssen. Finde ich auch super, dass Sie das, also dass Sie sich da irgendwie so für einsetzen. Das klingt so, als ich weiß nicht, inwiefern Sie von der Stadtverwaltung oder so unterstützt werden, irgendein City-Management oder sonst irgendwas.
Gibt's mittlerweile, aber das haben wir geschafft. Also muss ich sagen, wir haben jetzt politisch Druck gemacht und jetzt gibt es einen hauptamtlichen City-Management.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon gut.
Das hilft und unterstützt. Tatsächlich, also nur zum Hintergrund, ich mache City-Management in Salzgitter und dementsprechend komme ich auf der Ecke. sozusagen von der anderen Seite. Ja. Von daher ist es super interessant, weil wir in ich mache das seit 2 Jahren tatsächlich jetzt schon. Und die haben in Salzgitter Bad halt das Problem demografischer Wandel super viel Inhaber geführt, aber auch super viele Leerstände einfach und beschweren sich natürlich alle, dass nichts passiert. Und gerade der Drive, den Sie haben, der fehlt mir so. So zur Unterstützung nochmal, weil es natürlich, also ich finde es von meiner Position aus sehr schwierig, die Leute zu motivieren. Wir haben gerade eine Situation, wo die Händler sagen, die Stadt oder das City-Management soll gefälligst mal alles machen und retten und tun. Und ich sehe die Möglichkeit halt nicht, wenn es nicht mitgetragen wird. Genau.
Also
Von daher, Unternehmer, irgendwelche Tipps, wie man alle zusammenbekommt. Also wir hatten damals...
Ich kriege jetzt erstmal einen Flyer mit.
Ja, den würde ich auch gerne. Also tatsächlich, was Sie jetzt haben, das gab es vor 2-3 Jahren mal in Salzgitter, das hieß Gesichter meiner Stadt, sozusagen. Ja, was ist der Händler und so weiter, also auch mit einem schicken Porträt und so weiter, ein bisschen anders gemacht natürlich, aber so von der Thematik her auch. Und das hat sich aber so, das steht in einigen Schaufenstern noch, in anderen nicht, sozusagen, wenn man das natürlich wiederbeleben will, dann muss man sich irgendwie... was überlegen. Gab es denn, also ich meine, bei Ihnen gibt es eine Werbegemeinschaft oder
die Kaufmannsgilde.
Wie gesagt, diese Kaufmannsgilde. Ja. Wenn Sie hier so einen riesigen, also so eine Abfrage gemacht haben, was es überhaupt alles generell gibt, dann sind da sicherlich auch Händler drin, die nicht in der Kaufmannsgilde drin sind.
Gab
so das, hat das für Konflikte gesagt?
Nein, finde ich, das ist so, jetzt nicht unsere Ebene. Also, so, würde ich jetzt...
Weil das wäre das nächste Argument, was ich in Salzgitter bekommen würde, sagt immer, wieso macht ihr was für Leute, die nicht mal sich für die Gemeinschaft einbringen und für alle? Und
auch wieder user-orientiert sein, der Leser, der Kunde, der nimmt uns als Kaufhaus.
Weil sie nicht in Salzgitter einen Laden aufmachen. Nee. So jemanden brauchen wir. Also genau, ihre Argumente bringe ich immer wieder irgendwie, aber es ist halt so ein bisschen schwierig, aber ich danke auf jeden Fall.
Die haben eine Ausstrahlung, das wird schon.
Ich bemühe mich sozusagen, aber ich dachte, vielleicht kann man was lernen sozusagen. Ja. Also mit dem Erfühlen und so weiter, das sehe ich so, das geht ja jetzt nicht so, aber diese Kampagne sozusagen finde ich super. Und dann hier mit dem Übersicht, legt das aus? Oder
also das ist jetzt, es gibt das noch als Dean Lang Flyer, das ist jetzt tatsächlich für die, sagen wir, Inkommunikation für... Leute, die ein Geschäft eröffnen wollen, für Leute, die nach Aschersleben ziehen, das ist ein bisschen hochwertiger. Es gibt dann noch etwas anderes.
Sie haben ja gesagt zum Beispiel, dass Sie Bänke aufgestellt haben für Mobilitätseingeschränkte oder irgendwas.
Sie, da schauen Sie ruhig mal durch Salzgitter. Ich weiß nicht, ob das, also das war uns erst hinterher bewusst geworden. Also, beziehungsweise wir hatten vor 2 Jahren Kommunalwahlkampf, da war das auf dieser Streichliste von den Leuten ein ganz großer Wunsch. Ja.
Also, dass Sie mehr Sitzgelegenheiten bekommen. Genau. Machen Sie darüber hinaus was? Also gibt es irgendwie Diskussionen, weil ich habe schon überlegt, ob es Sinn macht, irgendwie Rampen mitzufinanzieren, dass die Leute in Geschäfte kommen, mal ein bisschen aufzuklären, wie breit muss mein Gang eigentlich sein, dass jemand mit einem Rollator irgendwie durchkommt, weil wir da auch Leute haben, aber ich sehe da auch nicht so die Bereitschaft, also ich bin da so ein bisschen dazwischen. Die Händler sind auch nicht bereit, ihr Sortiment einzuschränken, nur damit der Gang breiter ist. Das kann ich irgendwo dann auch nachvollziehen, weil ein gewisses Sortiment muss man ja auch vorhalten, damit es auch attraktiv ist. So, ne? Von daher bin ich da auch immer so ein bisschen zwiegespannt, was dann da Sinn macht irgendwie. Aber gibt es da irgendwelche weiteren Maßnahmen nach den Bänken, die Sie eingeführt haben?
Also Veranstaltungen sind wichtig, also Events, also Gast, also Gastgeber zu sein. Also wir machen
als Kaufmannsgilde. Ja, mit verkaufsoffenen Sonntagen dann in der 4 im Jahr oder so.
4, 2 im Advent und 2 zu Highlights.
Ja, gut, Adventssonntage sind in Niedersachsen verboten.
Ah, okay.
Von daher ist es bei uns.
Wir haben auch
4 verkaufsoffene Sonntage, insofern, die im Jahr gemacht werden, auch von der Kaufmannschaft mit organisiert werden, mit Unterstützung halt von meiner Seite dann auch ein bisschen.
Haben Sie sonnabends einen grünen Markt?
Nee, also wir haben einen Wochenmarkt.
Ja, das ist mittwochs, donnerstags.
Der ist mittwochs und samstags tatsächlich. Aber grüner Markt ist es noch nicht genannt worden. Müssen wir mal gucken. Aber es ist klein und beschränkt. Also es sind 7, 8.
Ganz schwer, weil auch die Händler noch nicht so richtig in den Tritt kommen. Also die ambulanten Händler, Marktbeschicker und so. Aber das sind so Dinge, wir haben letztes Jahr angefangen, einmal im Monat. Es ist wirklich Frequenz. Belebend. Also, wenn was ist in der Stadt, hat man automatisch mehr Frequenz. Mhm. Und die Händler sagen, die Leute geben sogar Geld aus. Also insofern sind das so, wo wir sagen, okay, da lohnt es sich weiterzumachen, mehr Veranstaltungen in die Stadt zu holen.
Ja. Also auch noch über verkaufsoffene Sonntage irgendwie hinaus. Also ich habe auch überlegt, weil ja jetzt dieses, also ich meine, es war ja am Thema Buchhandel jetzt so aufgehängt, da macht es natürlich Sinn irgendwie mit Lesungen oder sowas, ob man vielleicht auch nochmal irgendwie in Ortsfremden, also dass man mehr Geschäfte irgendwie mit einbezieht und so eine Art Wander. Veranstaltung oder was macht. Da bin ich jetzt gerade so auf den Trip gekommen, wo ich dachte, so, naja, vielleicht kann man das in andere Räume auch irgendwie transportieren. Es ist natürlich schwierig, in ein Bettengeschäft oder so etwas reinzubringen.
Klar, Salzgitter ist. Und Sie machen, was glauben Sie, wie viele regionale Autoren es in Salzgitter gibt?
Da muss ich dich da nochmal rein.
Ja, und plötzlich haben die ein Podium, lesen dann vielleicht noch in so ein Bettenhaus, setzen sie in so ein Bett und lesen. Das ist total skurril, das wollen die Leute. Die wollen neue Reize kriegen.
Ja, also, vielleicht können wir das mal.
Also jetzt, Bücherbörse.
So ein bisschen Brains-Story. Deshalb suche ich jetzt das Gespräch, weil man irgendwie dann nochmal auf.
Also wir haben einen City-Manager, der ist Frank Fischer.
Ja.
Nur mal so als Name.
Ja, ja.
Und den kann man mal googeln.
Ja, den kann man bestimmt mal googeln.
Und dann ist auch der.
Hat der Sie beraten, als diese Diskussion anfing, lokaler Online-Marktplatz, oder?
Also wir sind im Ergebnis dieser Diskussion, haben wir ihn engagiert. Ja. Also es war eher umgekehrt. Aber ist ganz. lebendiger.
Das heißt, lokaler Online-Marktplatz kam unter, unter der Händlerschaft auf als Idee, dass das eine Möglichkeit sein könnte.
Ja.
Und dann haben Sie das erst intern diskutiert, oder wie ist das?
Das geht ja ganz praktisch los. Es gibt ja Online City Wuppertal. Das war unser großes Vorbild. Haben Sie, werden wir Ihnen auch schon aufgeschlagen sein. Das sind relativ hohe Kosten. Sie müssen als hauptamtliche City Managerin dafür gerade stehen. Also Manpower rein.
Werbekosten ohne Ende.
Werbekosten, dann haben Sie relativ geringe Margen, dann sind Sie ja im Versandgeschäft, dann müssen Sie alles zurücknehmen, dann baut einer das, also was wir als Einzelhändler nicht so kennen, da wird der Karton kaputt gerissen, dann müssen Sie zurücknehmen. Ob das vielleicht, wenn die Schuhe 2 Tage tragen worden, müssen Sie es zurücknehmen. Und das sind ja, wir reden immer über den Erfolg des Onlinehandels. Wir können wirklich an einer Hand abzählen, Onlinehändler, die wirklich wirtschaftlich erfolgreich sind. Die kann man wirklich. Die sind überschaubar, die Zahlen.
Aber das ist eine Diskussion, die Sie intern als Händler geführt haben und dann zu dem Ergebnis gekommen sind.
Haben die Kohle nicht und
das ist so. Okay, weil das tatsächlich bei uns auch, ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb, das Atalanta eben als das leuchtende Beispiel.
Das war schon spannend. Amazon von Aschersleben oder Salzburg, das ist schon reizvoll, der Gedanke. Aber
also bei uns sind genau die gleichen Sachen. Das ist einfach zu viel, das rentiert sich nicht. Das ist nicht Salzgitter mitgezogen, sondern nur Salzgitter Bad. Und selbst da gab es halt so 3 Treiber. Und aber auch 50% der Hände, glaube ich, mein Smartphone und ich weiß nicht, vielleicht sogar noch Pizza bestellen.
Was wir noch haben, ist so ein Aschersleben-Gutschein, also mit dem man in allen Geschäften einkaufen kann. Also 24 Papiergefühl.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.